Ich frage dich was ganz anderes.
Ich hasse ja die Frage, hey, wie geht's? Vor allem in WhatsApp-Nachrichten.
Ja, finde ich auch komplett blöd.
Hey, wie geht's? Und vor allem, das ist immer so eine Floskel, da will doch gar kein Mensch wirklich wissen, wie es dir geht.
Ja, ich meine, mir passiert es schon manchmal, dass ich, hey, wie geht's, sage so. Aber ich schicke fast immer so was Konkreteres dann hinterher. Ich habe es auch meiner Familie mal gesagt, so auch in der Phase, wo meine Depression irgendwie so richtig crazy war, gesagt, wenn ihr mich fragt, hey, wie geht's, dann kann ich das nicht beantworten. Also ich weiß oft gar nicht, wie es mir geht. Oder ich will auch vielleicht gar nicht sagen, wie es mir geht. Ich finde es viel geiler, wenn ihr mich irgendwas anderes fragt. Na, heute schon was Geiles gegessen? Oder na, wie gestaltet sich dein Tag? Hast du schon eine Minute draußen verbracht, weißt du, so.
Verstehe ich voll, weil so WhatsApp-Nachrichten, wo dann steht, hey, wie geht's? Und dann irgendwas, braucht jemand was? Dann ja. Nervt's mich schon.
Ja, voll.
Und die Frage, hey, wie geht's, ignoriere ich eigentlich zu 100%. Mhm. Ich sag dann einfach nicht. Dann denke ich mir, wenn du mir so eine Stehsatzfrage stellst, dann will ich dir gar nicht ehrlich antworten, wie es mir geht. Ich will dann gar nicht, dass du weißt, wie es mir geht.
Ja.
Ich möchte dann einfach sagen, was willst du denn? Was brauchst du denn?
Ja.
Sag's halt einfach. Ja. Ich meine, was soll denn dieser Schmarrn?
Ja gut, dann spare ich mir das jetzt bei dir. Hey, wie geht's? Weil ich will auch was von dir. Würdest du meine Blumen gießen? Well, let me tell you something, mister. I'm rich.
Beautiful. Reich, aber schön. Mit Katja Kokolores und Sophie Highfire-Loll.
Nur einmal. Bitte nur einmal. In einer Woche einmal. Und du kannst dir den Tag aussuchen. Bitte. Ich weiß nicht, wen ich sonst fragen soll. Ich weiß, ich bringe dich in eine total unangenehme Situation, aber es ist nur einmal. Einmal. In einer Woche.
I hate it.
Ich weiß, aber ich weiß nicht, wen ich fragen soll.
Was ist mit deinen anderen Freundinnen?
Ich habe festgestellt, ich habe irgendwie gerade nicht mehr so viele. Ich war selbst erstaunt, aber ich stelle gerade fest, dass es wirklich gar nicht so easy ist, jemanden zu finden, der wirklich nur einmal. Ich stelle alle Blumen auf einen Platz, okay? Du musst nur reingehen, allen ein bisschen Wasser geben, so viel wie du willst, ohne Mengenangabe. Einfach ein bisschen Wasser. Ich stelle alle auf einen Platz und dann.
Habe ich dir nicht hier mal im Podcast in größtmöglicher Öffentlichkeit und Audience das Versprechen abgerungen, dass ich nie wieder deine Blumen gießen muss.
Ja, und ich habe dir sogar versprochen, dass ich dich nie wieder fragen werde, aber...
So viel sind Versprechen bei dir also wert.
Wir haben unsere Hände nicht aufs Herz gelegt. Dann wäre es unbrechbar gewesen.
Aber I hate it, Sophie, I hate it.
Okay, gut.
Okay, du stellst alle Pflanzen auf einen Platz und du stellst die Gießkanne daneben.
Ja.
Und ich will nicht diese kleine Gießkanne, die Aladdins Wunderlampe gleicht, weil mit der zu gießen, das hasse ich ja wohl wirklich.
Ja.
Die hat so ein Ausgieße-Ding, das ist so dünn wie ein Strohhalm.
Ja.
Das ist zum Kotzen.
Das ist wirklich zum
Kotzen.
Das
ist so wie früher in Bayern, kennst du das auf den Volksfesten, wenn du eine Limo getrunken hast, da gab es immer diesen
ganz dünnen Strohhalm.
So ist deine Gießkanne.
Ja, das stimmt.
Und die ist winzig.
Ja, aber schau, ich habe sie gar nicht mehr.
Weil, weißt du, was das Schlimmste an diesem Pflanzengießdienst ist?
Was
am meisten hasse ich, wenn ich dieses Gefäß immer wieder zum Waschbecken tragen muss und immer wieder befüllen muss.
Ja.
Weil ich mag das nicht, wenn ich was Trockenes unter den Wasserhahn hänge, dann mache ich Wasser rein und dann ist es nass. Ich mag dieses Gefühl nicht. Das ist wie wenn Ärmel nass werden. Das ist meine größte Hürde beim Pflanzengießen. Und abgesehen von diesen kochbuchartigen Rezeptgießanleitungen, die du da hinlegst. Was ja grundsätzlich gut ist. Aber Entschuldigung, 310 Milliliter Pilea, das entspricht einem großen Schluck, einem Wasserglas und einem Fingerhut. Einen großen Schluck Wasser. Pilea freut sich jeden zweiten Tag, ein Schluck Wasser. Hä? Was ist das?
Hey, ich fand eigentlich meine Angaben ganz korrekt damals, die ich dir gemacht habe. Aber wir haben das ja schon ausbaldowert. Ich stell dir alles auf einen Tisch und die gefüllten Gießgefäße in die Nähe und dann musst du es nur drauf gießen. Ja oder nein?
Okay.
Danke, Katja.
Und jetzt Hand aufs Herz, ist das letzte Mal. Hand aufs Herz.
Ist letzte Mal.
Ich gieße nie wieder nach diesem Urlaub deine Pflanzen.
Danke.
Oh,
schau mal, jetzt habe ich deinen schlechten Tag noch mehr versaut,
ich
oder?
Ich echt schon so einen trüben Tag und dann kommst du mit Pflanzengießdienst ums Eck.
Okay. Ich erzähle dir jetzt was deine Stimmung aufhellen wird.
Ja, da
okay?
bin ich aber gespannt.
Also, Reichtum übersetzt sich für mich auch in Wissen. Wenn man viel weiß, ist man reich.
Da gehe ich mit.
So, und ich habe was gelernt, Das konnte ich nicht glauben. Und dann konnte ich es total glauben. Und dann hat alles irgendwie auch Sinn ergeben, weil ich tatsächlich auch schon öfter drüber nachgedacht habe. Und jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Also, es geht um Pferde.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Okay, also. Säugetiere im Allgemeinen haben ja eigentlich alle ein ähnliches Skelett.
Mhm.
Also auch ein Wal hat in seinen Flossen diese Fingerknochen. Nur darum ist eben dann diese Walhaut und dann ist es eben eine Flosse. Und auch Vögel haben ja fünfgliedrige Flügel.
Aber Vögel sind doch keine Säugetiere.
Nee, das sind keine Säugetiere, das stimmt. Was meinte ich jetzt? Aber halt so alles, was keine Insekten...
Dinosaurier.
Naja, halt was keine Insekten sind. Also alles an... Also Vögel, die haben...
Also fliegendes Getier, das kein Insekt ist.
Genau. Und das hat ja alles ein Skelett. Alle Tiere, die Skelette haben. Mhm. Auch eine Schildkröte zum Beispiel hat ja ihre Wirbelsäule. Die hat ja nicht einen Panzer einfach, sondern die Wirbelsäule läuft entlang des Panzers innen.
Mhm.
Rein. Das heißt, alle haben einen skeletarischen Aufbau.
Dass der Panzer nicht zur Schildkröte per se dazugehört, das war mir schon klar.
Ja, eine Bekannte von mir hat das vor nicht allzu langer Zeit gelernt.
Ich habe mir halt gedacht, das ist halt so, wie wenn du ein Haus baust und dann deckst du halt das Dach.
Genau.
Also der Panzer sind halt eigentlich die Ziegel.
Die Ziegel, ja, genau, so funktioniert das. So, und so sind ja eigentlich so Tiere, die Skelette haben, aufgebaut. Und jetzt habe ich über das Pferd schon öfter nachgedacht und mir gedacht,
Entschuldigung, ist das dein Roman Empire?
Das könnte mein Roman Empire sein.
Wie oft hast du heute schon über Pferde nachgedacht?
Ja.
Dreimal!
Ja, tatsächlich. So, und jetzt komm mal mit. Pferde, ja, haben vier Beine.
Da gibt es so einen blöden Spruch.
Auch raus.
Der Pferd, der hat vier Beinen, an jeder Ecke einen. Und wenn er die nicht hätte, umfallen hätte. Entschuldigung.
Das könnte einer von meinem Vater sein.
Das
und es ist genauso, wie wir
Ecke
heißen alle Lisa,
der.
Außer Helen, die heißt Anna. Oh.
Aus dieser Ecke kommt der.
Ja.
Und den weiß ich, seit ich Kind bin.
Ja, ja,
und
ja,
ich dachte
ja.
aber nicht, dass es irgendwann mal die Möglichkeit gibt, den zum Besten zu geben.
Danke
dafür. Das ist doch auch wie... Sagt der Scheich zum Emir, zahlen wir oder gehen wir? Sagt der Emir zum Scheich, zahlen wir nicht und gehen wir gleich.
Auch gut, auch gut. Mein Vater sagt auch gern, fahren wir, gehen wir oder lassen wir unterm Gehen Ohren fahren.
Bäh. Ich will nicht über 14 nachdenken.
Du
ich
willst heute
lieber,
gar nichts, du kannst jetzt mal schön deine Einstellung hier verändern.
Dreimal am Tag über Pferde nach.
Okay.
Obwohl, ich kann schon wieder nicht aussprechen. Pferde.
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 Ja.
Dreimal am Tag über Pferde nach.
Also über Furz.
Als über Pfürze.
Kommen wir zurück zum Pferd.
Okay.
Das Pferd hat einen Kopf.
Mhm.
Das Pferd hat einen Rücken mit einer Wirbelsäule und es hat vier Extremitäten. Oder ist der Hals, ist das auch eine Extremität? Naja,
nee.
Gut, auf jeden Fall diese vier. Die Vorderbeine und die Hinterbeine.
Mhm. Nennt man das Lauf beim Pferd?
Eventuell.
Okay.
Auf jeden Fall.
Für das, dass du hier sagst, Reichtum übersetzt sich in Wissen und du hast jetzt hier
warte doch mal, mein Wissen ab. Oh, du bist total ätzend heute. Jetzt bleib mal positiv. Komm mit jetzt. Also, die vier Füße haben unten, was hat denn das Pferd unten dran?
Huf.
Ja.
Hufe.
So, weißt du, was das, der Huf ist?
Er ist nicht naturgegeben mit einem Hufeisen versehen.
Ist er nicht. Es ist nämlich
Horn.
Einfach ein Fingernagel.
Ja, Horn.
Ja, das Pferd läuft
auf dem Fingernagel.
Ja, es ist evolutionär für diese Sorte Tier smart und schlau gewesen, sich so zu entwickeln, nur noch auf einem Zeh zu laufen. Das heißt, es hat sich alles weitere zurückgebildet. Am Anfang hatten die Pfoten, das Urpferd vor 50 Millionen Jahren hatte Pfoten und Tatzen. Dann hat sich das umgewandelt, es wurden weniger, bis es nur noch drei solche Zehenteile waren. Und das hat sich dann auch weiter so zurückgebildet. Man kann das alles im Ultraschall noch erkennen. Aber der Zeh, der sich durchgesetzt hat, der eine Zeh pro Bein, auf dem das Pferd läuft,
willst du mir erklären, dass
ist der Mittelfinger. Die Pferde laufen auf vier Mittelfingern. Und das ist die absolute Wahrheit.
Und jetzt weißt du, warum das Jahr des Feuerpferdes einfach eine Meterebene Bedeutung bis dort hinaus hat.
Weil
okay, das ist ein cooles Wissen.
Das ist ein cooles Wissen.
Okay, du slayst.
Yay. Und aber das hat mich so sau happy
Pferde,
gemacht.
Wenn auf die Welt kommen, das hat mir meine Nichte erklärt, die ist ein ausgeprägtes Pferdemädchen. Mhm. Die kommen mit sogenannten Feenfingern zur Welt.
Ah, ja,
das sind diese Hufe so offen und ganz weich und das wird dann binnen weniger Stunden wird es dann hart zu diesem Huf.
Ja, genau, damit die auf die Welt kommen
aber
können.
Das sieht ohne voll eklig aus, kannst du mal googeln. Ja. Feenfinger.
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 Das google ich jetzt schnell. Also ich finde das einfach nur cool, dass Pferde einfach auf ihrem Mittelfinger laufen. Das sieht ja super gruselig
Pferde
aus.
Pferde, wirkliche Spirit Animals.
Oder Vollgas. Ihr könnt mich alle mal, ich laufe auf meine Mittelfinger. Ich habe auf jeden Fall jetzt ein paar YouTube-Videos dazu angeguckt und ein bisschen geguckt, wie sahen die Pferde eigentlich früher. Wusstest du, dass die am Anfang waren, das Pferd von vor 50 Millionen Jahren war eigentlich ein Hund. Geil, oder? Und hat sich dann so weiterentwickelt. Und das Urpferd, das kleinste, war nur 20 Zentimeter Schulterhöhe.
Hm?
Ja.
Das Urpferd.
Ja, das urste Urpferd, das Osmo Phoequus oder irgendwie
okay.
So. Krass, also das fand ich auf jeden Fall super, super, super spannend. Ich weiß noch, wie ich als Kind das erste Mal fasziniert war, als ich gesehen habe.
Hast du dir jetzt Pferdedokus auf YouTube
angeguckt? Nein, ich habe mir halt geguckt, naja, Evolutionspferde.
Jetzt machst du dann weiter mit McClouds Töchter und Black Beauty oder was?
Du bist halt so auf Krawall
gebürstet.
Das ist unangenehm, Katja.
Ja, es tut mir wirklich leid. Du hast ja versucht, mich mit Schokolade irgendwie hinterm Ofen vorzulocken.
Ja.
Nein, ich habe heute einen grummeligen Tag.
Okay.
Ja, aber ich will jetzt natürlich deine Freude über Pferde nicht schmälern.
Nein, du kannst die auch gar nicht schmälern, weil die Tatsache, dass ich endlich gecheckt, weil ich habe da schon
wenn
drüber nachgedacht.
Wenn das dich glücklich macht, macht mich das glücklich. Ja, kennst du das nicht? Dass man manchmal hat man einfach so einen grummeligen, grantigen Tag. Ich habe heute einen grantigen Tag. Es ist so, ich bin in der Früh aufgestanden, dann habe ich kurz was mal fürs Herz angeschaut. Ich habe wahnsinnig schlecht geschlafen. Mhm. Ich habe so schwitzig geschlafen irgendwie. Und
ja, ich weiß nicht, ich habe so oft wirklich schlechte Tage, dass ich das verstehen kann mit einem Grant und dass man dem dann irgendwie so viel Raum gibt.
Ja, das ist
verstehe
so eine,
ich grundsätzlich
ich
schon.
Halt selbst
ja,
nicht.
Ja, verstehe ich schon. Aber ich glaube, dass mit so grantig sein, dafür habe ich zum Beispiel, dadurch, dass ich einfach so viele chronische Krankheitsbaustellen habe, für einen grantigen Tag habe ich keine Lebensenergie übrig. Weil wenn ich den grantigen Tagen auch noch meinen Missmut gebe, dann bleiben keine mehr übrig. Weißt du, wie ich meine? Das meine ich überhaupt nicht anmaßend in deine Richtung, sondern wirklich, dass ich gemerkt habe, irgendwann da, dem kann ich keinen Raum geben.
Ja, aber
natürlich
wie
bin ich trotzdem
aus
grantig.
Dem grantigen Tag raussteigen, aus dem wütenden Tag. Ich merke irgendwie so, es wird von Stunde zu Stunde, heute wird es schlimmer.
Ja, zum Beispiel lasse ich schöne Sachen dann einfach aktiv näher ran oder lasse sie größer erscheinen.
Ich habe mir auch schon überlegt, ob ich mich mit irgendwas Lustigem beschäftigen soll. Und dann ist mir ja eingefallen, eine sehr große Angst von mir ist ja, haben wir vielleicht auch hier im Podcast schon besprochen, ja sicher haben wir das schon besprochen, so eine Angst ist, ich mache einen Witz und niemand lacht.
Mhm.
Ja, und dann wäre mir das unfassbar peinlich. Das ist so der Mountain of Cringe einfach für mich. Der Inbegriff der Inbegriff eines unangenehmen Gefühls.
Mhm.
Und deswegen lache ich auch manchmal so aus Verlegenheit, wenn ich merke, da machen jetzt Leute einen Witz, die sich vielleicht auch gar nicht so leicht tun, mal
lustig ich das
zu
Gefühl
sein.
Und du lachst so Mercy-Lachen.
Ja, ich will einfach ein bisschen so Support, das ist so ein Supportive-Lachen. Und jetzt ist mir aber kürzlich tatsächlich passiert.
Hast du eins bekommen, ein Supportive-Lachen?
Nee.
Oh Gott.
Ich hoffe, dass ich ein aufrichtiges Lachen kriege. Nein, aber ich war auf einer Veranstaltung und dann war da ein Kabarettist. Und der war einfach nicht lustig. Und der war so unlustig, der hat so wenig das Feeling und den Ton im Raum getroffen, dass ich nicht mal supportive lachen konnte.
Warst du einfach still und ernst?
Ja.
Also du hast nicht mal aus Unwohlsein lachen können?
Nein, gar nicht.
Krass.
Einfach gar nicht.
Ich würde so gerne wissen, wer das war.
Und der ganze Raum war einfach sehr still. Und dann war die Situation, dass der den Raum auflockern wollte. Und dann war das so ein blödes Mitmach-Kabarett.
Was? Okay.
Ja, und dann musstest du aufstehen und dann hat er irgendwie so einen Witz gemacht und jetzt nach rechts drehen und dann hat er irgendwelche Sachen gesagt. Und der Witz dessen war, dass du eigentlich den Nachbarn an den Schultern massieren solltest. Und ich habe mir gedacht, was? Ich sitze hier neben jemandem, den ich überhaupt nicht kenne.
Ich würde
kenne.
Niemals wen Fremdes
natürlich
anfassen.
Natürlich mache ich das nicht. Und dann und ich konnte aber auch nicht so aus Protest sitzen bleiben, weil ich war die Moderatorin an dem Abend.
Ja, natürlich kommst du da nicht aus. Ich moderiere das, aber ich finde das scheiße hier.
Ja, aber ich bin
ich
dafür mach
nicht
zuständig.
Mit. Da mache ich nicht mit. Scheiße. Oh Gott,
ich bin dafür zuständig,
und
die Leute
dann
durch den Abend zu bringen. Nee, ich habe dann so mit dem Finger einmal auf die Schulter getippt. Das war so ein Verlegenheitstipper. Und dann ging der Witz aber noch in die andere Richtung. Dann mussten wir es alle nochmal nach links drehen.
Ach, dann hat er dich auch noch angefasst.
Ja, und die Pointe des Kabarets waren bunte Luftballons, Sophie. Das war in einem Business-Kontext.
Was? Hä? Okay, also ich habe viel zu wenig Info, um das irgendwie zu verstehen, aber die komplette Pointe des Programms waren bunte Luftballons.
Es ging dann am Ende darum, Dampf abzulassen, in Anführungszeichen, und dann haben alle bunte Luftballons bekommen. Und Luftballons aufpusten kann ich eh nicht.
Ach, dann ich auch nicht, weil ich muss mir immer die Nase zuhalten,
ich krieg
um
das
genug
so einen Druck
in meinem Kopf aufzubauen.
Und das passt überhaupt nicht. Und ich wusste dann überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich habe mich auch irgendwie ein bisschen schlecht ihm gegenüber gefühlt.
Das darfst du nicht. Das darfst du nicht. Er hatte genug Zeit, sein Programm vorzubereiten.
Er war nicht schlecht vorbereitet, aber es hat einfach den Ton nicht getroffen. So unangenehm.
Ja, ja, aber dann hat er halt was nicht gut vorbereitet oder hat es nicht ausprobiert vor Leuten oder niemanden um Rückmeldung gebeten, weil wenn das mindestens 3 Leuten gezeigt hätte, hätten die gesagt, irgendwie nicht so witzig. Das, dafür darfst du dich nicht schlecht fühlen. Und ganz ehrlich, wer mit Comedy auf die Bühne geht, das ist der Grund, ich träume davon, ich würde ja so gerne, aber das ist mir zu heiß, da habe ich noch nicht genug Backbones dafür, weil das Risiko besteht, dass die Leute dich nicht lustig finden. Das ist einfach so, du kannst niemanden zwingen zu lachen. Das geht einfach nicht.
So genervt heute.
Ja, ich merke schon.
Aber kannst du nicht, wenn ich grantig bin, kannst du dir nicht einen Spaß draus machen? Kannst du mich dann nicht rausholen?
Ich habe noch nicht so oft mit dir zu tun gehabt, wenn du grantig bist.
Ich bin ja nicht auf dich grantig.
Ja, aber du hast so eine grantige Ausstrahlung, dass ich Angst habe, dass wenn ich dich, weißt du, wie so den Bär, poke the bear. Ich habe Angst, dass wenn ich Witze mache, dass du es nicht erträgst und in die Luft gehst. I don't know.
Nein, ich gehe nicht in die Luft.
Ich weiß ja nicht.
Deine Challenge für heute kann sein, mich aufzumuntern.
Okay.
Versuch doch mal lustig zu sein. Das haben sie zu dem Kabarettisten vermutlich auch gesagt.
Oder nicht. Vielleicht ist genau das, was passieren muss. Das funktioniert ja auch besonders gut, wenn man zu jemandem sagt, sei mal lustig, mach mal was Lustiges. Komm schon, mach doch mal was Witziges. Ich habe schon was Lustiges gemacht. Ich habe dich gefragt, ob du meine Blumen gießen willst. Das finde ich schon richtig witzig. Was mich amüsiert hat letztens, war, dass ich im Bus saß und an der Kreuzung stehe und es kommt ein Auto an mir vorbei und am Lenkrad sitzt ein Kind.
Hä?
Ich schwöre dir, es war ein Kind. Es war ein Junge. Es war kein junger Mann. Es war ein Junge. Und ich weiß, in Österreich dürfen 16-jährige Menschen Auto fahren. Du kannst ab dem 16. Lebensjahr dir dieses große blau-weiße L in die Heckscheibe kleben und irgendwie einen Begleitfahrer eintragen lassen und dann darfst du in Begleitung Auto fahren mit 16. Dieser Typ, dieser Junge, der war niemals im Leben 16. Der war, allerhöchstens war der 13. Der ist einfach durch den Straßenverkehr gefahren. Ich schwöre es dir. Ich hab gar nicht gewusst. Und der ist eine ganze Weile recht langsam im Schritttempo an mir vorbei. Und ich habe den angeguckt und dachte mir nur, funktioniert das, wenn ich so dreist? Weil angenommen, ich würde mein Kind ans Steuer setzen und durch die Stadt fahren. Na gut, sie kommt nicht zu den Pedalen. Aber meinst du, das könnte man machen? Meinst du, ich glaube, die haben das einfach gemacht. Ich glaube, die haben einfach, das muss irgendein, war da, wer saß daneben? War das eine Frau oder ein Mann? Kriege ich gerade nicht mehr zusammen, ob daneben eine Frau oder ein Mann saß. Und dann habe ich mir überlegt, vielleicht ist da Dreistigkeit siegt. Vielleicht ist es da so. Ich erinnere mich auch noch an meinen Führerschein. Ich hatte die ersten 4 oder 5 Fahrstunden eine komplett bekloppte Fahrlehrerin, die hatte immer Hotpants und Overknee-Stiefel, Lack-Overknee-Stiefel an und dann so schwarz gefärbte Dauerwelle-Haare. So sah die aus. Viel Schminke, extrem nach...
Wurde sie für die Fahrstunden stundenweise gebucht?
Ja, das ist so kann man das betrachten, aber es war auch einfach, also es war keine angemessene Arbeitsuniform für irgendwie, da sitzen ja hauptsächlich 17-jährige Jungs und Mädels sitzen da ja. Also ich habe mir das, fand das irgendwie ein bisschen too much und ich war 18, als ich meinen Führerschein dann gemacht habe. Ich habe nicht früher angefangen, wir konnten dann eigentlich schon mit 17, aber ich habe mit 18 angefangen mit allem. Und dann war die eben meine Fahrlehrerin und ich war so ein bisschen, also ich war jetzt als 18-Jährige nicht irgendwie auf den Mund gefallen oder komplett unsicher, aber dieses ganze Autofahren lernen war neu und irgendwie hat mir Autofahren überhaupt keinen Spaß gemacht. Ich fand das super anstrengend. Ja, ich fand es ganz fürchterlich und dieses Schalten und auf alles achten und ich bin ja so gerne Beifahrerin. Ich liebe es ja, von A nach B gebracht zu werden und zu gucken. Damals fand ich das Allerbeste auf der Welt. Mein großer Bruder hat mich auch viel gefahren, der ist eine Weile älter als ich und hatte immer so diese Einstellung, ich will ja eigentlich gar nicht Auto fahren. Eigentlich will ich ja immer Beifahrer sein und ich war 18, wo wollte ich hinfahren? Ich wollte irgendwo hinfahren, wo ich trinken kann. Und dann hat eh keinen Sinn gemacht. Naja, dann hatte ich da irgendwie so Fahrstunden bei der und die hat nur geplappert die ganze Zeit, hat aber alles selber gemacht. Die hat die Kupplung getreten und gebremst und dann hat sie mir meistens noch in den Schaltding rein. Und ich habe eigentlich, eigentlich saß ich nur da und habe gelenkt und sie hat mich vollgelabert und dann hat sie immer Musik aufgelegt und zwar Bushido. Und hat gedacht, dass sie cool ist und hat mich gefragt, ob ich die Musik auch mag. Und ich weiß nicht warum, ich habe nie gesagt, dass ich das blöd finde. Jeder andere Mensch, wenn mich auf der Straße irgendjemand Fremdes gefragt hätte, hey, wie findest du Bushido, hätte ich gesagt, ist nicht meine Musik, höre ich nicht, will ich auch nicht anhören. Dort in dieser Situation habe ich das nicht sagen können. Und irgendwann meinte mein Dad dann so, ja, wie läuft es eigentlich beim Autofahren und bla. Und habe ich gesagt, ja, irgendwie läuft es nicht so gut. Ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts irgendwie. Und dann hat er gesagt, ja, komm her.
Du kannst ja auch nichts machen, wenn die alles macht.
Ja, und ich habe mich auch nicht getraut, da zu intervenieren irgendwie. Naja, und dann habe ich das meinem Papa erzählt und dann habe ihm das so ein bisschen erklärt. Da meinte er, das ist ja ein kompletter Quatsch. Also wir fahren jetzt mal und dann sind wir irgendwann.
Ich habe es mir so vorgestellt, dass du es deinem Papa sagst und er sagt, ja, Sophie, siehst du das wirklich so? Also jetzt denk nochmal nach. Und dann hättest du gesagt, aber Papa, die legt Bushido auf. Und dann hätte er gesagt, um Gottes Willen, mein Kind. Wir ändern das.
Ich nehme dich aus der Fahrschule.
Der alte Rocker.
Ja. Ich glaube, das mit dem Bushido habe ich gar nicht erwähnt. Ich bin mir gar nicht sicher, ob der Papa damals, doch, hätte er wahrscheinlich schon gewusst, wer das ist. Naja, auf jeden Fall hat mein Dad dann mich gepackt, in die Familienkutsche gesetzt und wir sind im Dunkeln. Wir sind recht ländlich, haben wir gewohnt und da gibt's halt 1000 so einspurige oder so schmale Landwege aus dem Wald, in den Wald, über Felder, kilometerweit. Du kannst von einem Kaff ins nächste fahren. Da ist nichts los. Und dann sind wir eine Nacht lang Auto gefahren.
Wow.
Und es war saucool, aber der Papa war echt ganz schön frustriert, aber er war enttäuscht, weil er meinte, du kannst wirklich einfach gar nicht Auto fahren. Also ich konnte nicht richtig schalten, mir ist das nur abgestürzt, ich wusste nie, wann ich schalten soll, ich bin ständig irgendwie im zweiten Gang mit 80 gedüst. Naja, und das haben wir aber dann schon auch viel Spaß gehabt und danach ging es besser und die Fahrschullehrerin ist rausgeflogen. Die wurde kurz darauf gekündigt. Dann habe ich bei dem alten Fahrschullehrer dann gelernt, dann ging alles ganz gut eigentlich.
Aber mein Vater zum Beispiel hatte auch 0,0 Geduld mit mir Autofahren zu üben. Das hat dann meine Mama gemacht und da hat das gepasst. Und der hat da überhaupt keine Geduld. Ähnlich wie wenn wir für die Mathe-Schulaufgabe gelernt haben.
Ja.
Das war einfach furchtbar.
Ja, also mein Dad hatte das immer so.
Der hat es nie verstanden, dass ich was nicht verstehe.
Ja, das würde ich jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass mein Dad da brilliert. Eigentlich hört sich das, was du sagst, schon auch nach ihm an. Aber es gab eben immer wieder Einzelsituationen, wo es ganz anders war. Und das war gut. So, also irgendwie kann das schon. Aber ich erinnere mich auch an die erste Autofahrt nach Italien. Da hatte ich ganz frisch meinen Führerschein. Da bin ich dann währenddessen weinend auf einen Pannenstreifen gefahren und habe zu ihm gesagt, jetzt fahr halt selber. Ich fahre gar nicht mehr weiter. Weil ich halt überhaupt nicht gecheckt habe irgendwie, wie schnell und wo überhole ich. Und bin ständig auf der mittleren Schiene geblieben. Ja, ich bin sehr gut im Autofahren. Und mein Vater nebenan. Der hat es nicht böse gemeint, aber er hat halt auch nicht nett mit mir geredet, sondern so getan, als ob ich dumm wäre. Und dann, das ist explodiert. Das war nicht gut. Aber dann hat's Klick gemacht. Und jetzt, ich liebe ja Autofahren.
Das ist
ich
aber so beim Autofahren. Manchmal, da fällt dann auf einmal der Groschen oder dann hast du es im Gespür, wann du schalten musst. Auf einmal kommt dieses Feeling auf.
Ja.
Aber was ich bis heute nicht gern mag, sind Landstraßen. Und zwar Landstraßen insbesondere in Niederbayern. Mhm. Die sind oft so schmal und da, wenn dir dann irgendwelche landwirtschaftliche Gefährte entgegenkommen, das ist ganz unangenehm. Da mache ich immer, da lehne ich mich dann immer ein bisschen zur Seite, weil ich immer Angst habe, dass das Ding meine Schulter mitnimmt.
Ja, aber es ist auch immer und die Möglichkeit, um mal in die Wiese zu fahren, ist doch einfach nur geil. Oder weiter über die Straße hinaus in den Randstreifen oder so.
Hä?
Da hat man doch nie die Möglichkeit. Das darf man ja eigentlich nicht.
Überland finde ich ganz,
also doch, das mache ich gerne.
Ich bin so eine Stadtautofahrerin.
Ich fahre auch gerne unterschiedliche Autos.
Mein Wohlfühltempo ist auch wirklich 75.
Okay.
Also innerorts wie außerorts, Spielstraße, ganz egal. Am liebsten fahre ich 75.
Das ist deine Betriebstemperatur.
Genau.
Nee, Autofahren finde ich großartig. Ich hätte auch voll gern ein Auto. Das ist leider budgetmäßig aktuell nicht machbar. Aber ich träume von einem Auto, das schon irgendwie, ich will jetzt kein SUV oder irgendein übertriebenes Auto. Das muss kein, ich würde einen Porsche fahren. Wenn man mir einen hinstellt, fahre ich ihn dir schon. Ich meine nur von der Sache her. Ich will jetzt aber nicht unbedingt so ein crazy Auto, aber eins
ist. Ich will keinen Porsche fahren.
Du würdest keinen Porsche fahren?
Ich will keinen Porsche fahren. Und zwar aus Haltungsgründen.
Okay.
Weil, jetzt sage ich dir mal was, womit sich der Kommissario gerade befasst.
Ah, erzähl.
Der Kommissario befasst sich gerade mit Familienunternehmen. Und der Kommissario interessiert sich für alles, was so Zweiter Weltkrieg ist, die Zeit danach. Der macht auch, wenn er alleine ist und Zeit hat, der macht immer so Weltkriegstourismus.
Ah.
Also das ist so, wenn ich nicht da bin und dann sage ich, und was hast du am Sonntag gemacht? Ja, er hat einen Ausflug gemacht, weil er liebt ja Ausflüge.
So nett.
Sonntagsausflüge, auch Samstagsausflüge, was sich ja mir nicht erschließt, aber das habe ich auch schon 100-mal erzählt. Und dann sage ich, und was hast du gemacht am Sonntag? Und dann sagt er, ja, ich habe das KZ besucht.
Ah ja, krass. Und macht Bildungsausflug.
Ja, da düst in ein nahegelegenes KZ und macht da Bildungsausflug oder irgendwie auf dem Obersalzberg oder was auch immer. Und dann informiert er sich da und berichtet mir dann ausführlich davon. Und er liest auch viele Bücher darüber, schaut viele Dokumentationen, schaut viele Filme und Serien, alles über diese Thematik. Und jetzt hat er sich mit vielen Familienunternehmen beschäftigt.
Ah.
Und tja, turns out, dass einfach diese ganzen sehr großen, wohlhabenden Familien, also so gut wie halt keine sauber ist, wenn du in der Geschichte zurückbist.
Ja, ja.
Und dazu zählt natürlich auch Porsche. Und jetzt bin ich ein bisschen so mit mir am Hadern. Okay. Reichtum hin oder her, würde ich einen Porsche fahren wollen?
Ich bin deswegen da gerade auch so ein bisschen darüber nachdenken, weil es gibt in der Stadt, in der wir leben, ein riesengroßes, knallrotes Automobil mit fetten Rädern, so einen richtigen Jeep, so ein richtiges Auto, das du eigentlich brauchst, um Offroad zu fahren. Es glänzt immer, es ist immer frisch aufpoliert und da drinnen sitzt eine wunderschöne, sehr normschöne, aber und eine Frau, die viel Wert auf ihr Äußeres legt, die sieht aber ultra cool aus, sie hat eine geile Frisur, die ist, ich weiß nicht, sie fährt ja immer nur im Auto an mir vorbei, aber sie sieht einfach,
sieht volljährig aus.
Ja, sie sieht auf jeden Fall volljährig aus. Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie ihren Führerschein, also sie ist auf jeden Fall alt genug, um fahren zu dürfen. Aber so wie die in diesem Auto sitzt und wie die ausschaut, müsste die eigentlich durch L.A. fahren. Mhm. Und ich feiere ja,
das so ein Hammer, oder?
Ja, das ist kein Hammer, sondern halt so ein fetter Geländewagen. Aber so ein wie Lorelei fährt mal fünf.
Also das sieht aus wie ein Matchbox-Auto, nur in groß.
Ja, genau. In knallrot.
Sowas, was du normalerweise mit einer Fernsteuerung im Garten.
Ja, genau. Und da sitzt diese Frau drin und sie sieht so bold aus. Sie sieht so geil aus, wie sie in dieser fetten Kiste durch die Stadt düst. Und ich finde es irgendwie einfach so geil. Das macht also, was mit mir.
Also Sophie, das kann ich jetzt gar nicht verstehen.
Nein, ich sehe mich jetzt nicht in so einer riesen Schleuder sitzen oder so damit so rumprotzen. Aber diese junge Frau am Steuer von diesem super maskulinen, fetten, übertriebenen Auto mit ihren, das weiß ich nicht, das imponiert mir auf eine Art. Es ist wirklich so, es imponiert mir auf eine Art.
Also Autos machen auf gar keine Art auch nur irgendwas mit mir.
Okay, doch, mit mir schon.
Überhaupt nicht.
Ah, doch.
Also, und ich glaube, es gibt sogar auch einen Begriff dafür, wenn jetzt zum Beispiel Männer sehr laute Autos fahren.
Mhm.
Oder generell Männer sehr laute Geräusche erzeugen. Da gibt es irgendeinen Begriff dafür, den werde ich mal nachreichen bei Gelegenheit. Auch zum Beispiel, wenn Männer Laubbläser in der Hand haben.
Okay.
Und dann machen die immer so, ich weiß auch nicht.
Mhm.
Das ist, natürlich bin ich jetzt da an schlechten Tagen natürlich auch nochmal anfälliger dafür, sage ich auch ganz ehrlich, da finde ich das noch blöder.
Ja.
Ja. Aber grundsätzlich, das macht gar nichts mit mir.
Doch, doch, Autos machen schon was mit mir. Ich habe überhaupt kein Wissen, ich weiß gar nichts über Autos. Aber wenn ich, ja, doch, ich weiß, nee, was lachst du? Es ist jetzt nicht so, dass ich mich damit irgendwie voll beschäftige und sage, ja, aber die haben den geilsten Motor oder der geht am schnellsten von 0 auf 100. Das ist alles, was ich, aber ich sehe.
Aber jetzt hast du doch schon gelernt, dass Pferde 4 Beine haben. Das kannst du bei den Autos weitermachen. Die haben 4 Räder und ein Ersatzrad im Kofferraum.
Ja, schau, das sind sogar Sachen, die ich wüsste.
Wobei manche Autos auch aussehen, als würden sie auf den Mittelfinger fahren.
Ja, das stimmt wohl, da hast du auch recht. Aber doch, bei Autos denke ich mir schon. Das kann ich sehen und denke mir doch, das wäre ein Auto, das zu mir passen würde. Oder oh ja, da sehe ich mich schon. Meine Eltern haben ja so ein großes Geländewagenauto, weil die da so eine Wohnkabine draufschnallen können, um damit die Welt zu bereisen.
Das ist aber für mich, was anderes. Da geht's, da ist das Auto wieder mehr das Mittel zum
Zweck. Genau, das ist das Mittel zum Zweck. Aber,
und das verstehe ich.
Genau, aber jetzt saß ich in diesem Auto. Ich bin dieses Riesengerät, diesen riesen Pickup, bin ich ja gefahren. Von meinen Eltern. Und ich habe mich selten geiler gefühlt. Ohne Scheiß. Da sitzt du über den anderen. Da ist es ja so hoch, da muss ich ja raushüpfen aus der Fahrerkabine. Ich bin ja auch voll klein. Das kann ich ja hier ganz offen darlegen. Ich weiß, viele dieser Zuhörenden meinen, dass ich groß bin, weil ich mich groß anhöre. Tatsache ist aber, wer uns beim Live-Podcast gesehen hat, wird sich wohl erstaunt gefragt haben, so klein ist die. Wie so meine Großmutter zu Maffei gesagt hat, das ist die High-Fire-Lol, so klein ist die. Ja, und ich am Steuer eines überdimensional großen Vehikels, das jetzt kein LKW ist, sondern wirklich ein gebräuchliches Auto für den Stadtverkehr, ist es ja immer noch am Ende so ein Pickup. Dem darfst du.
Für darum den Stadtverkehr.
Quasi, da fahre ich und denke mir, yes, Queen, I'm the fucking Queen. Das macht was mit mir. Ich weiß nicht, was das ist. Eine Form von, ich weiß es nicht. Aber es ist eine geile Form von Erhabenheit. Wenn ich aussteige, bin ich sofort wieder down to earth, natürlich. Und ich würde jetzt auch nicht viel Geld für ein Auto ausgeben, auch nicht, wenn ich könnte, um mir dann so ein sinnbefreites Auto zu kaufen. Ich will schon, dass man, wenn ich ein Auto hätte, soll es so aussehen und das können, was ich wirklich von einem Auto brauche. Es müssen genug Leute reinpassen, es muss leistbar sein im Verbrauch. Bla, blub, da würde ich dann schon ein Augenmerk drauf legen. Aber wenn ich im Pickup von meinen Eltern sitze und damit durch die Stadt düse, habe ich schon das Gefühl, dass mich alle anschauen und sich denken, nice.
Ich überlege gerade, wenn man zu mir sagen würde, Katja, ich gebe dir alles Geld, was du willst und du darfst dir davon ein Gefährt aussuchen, was wäre es? Ich könnte es dir nicht sagen. Ich könnte es dir nicht sagen. Ich will auch nicht Hashtag Vanlife machen, fühle ich auch nicht. Ich will einfach, ja, ich will was, was mich für den Notfall von A nach B bringt, was mich in den Urlaub sicher fährt. Ja. Aber ansonsten, also wenn du sagst, was ist ein Auto, das du haben willst, dann sag ich auf jeden Fall nicht rot.
Okay, na schau.
Ja, das ist mein Autowissen. Aber ich würde gerne, Sophie, ich möchte jetzt noch meine Brücke zu zurückschlagen zu Reichtum übersetzt sich auch in Wissen und zu den Autos und zur großen moralischen Keule.
Ja.
Ich habe ja gesagt, ich würde jetzt aktuell jetzt gerade, weil das Wissen ist ja noch sehr frisch, das mir der Kommissario da mitgeteilt hat, jetzt habe ich da ein bisschen nachgelesen, jetzt würde ich aktuell kein Porsche haben wollen. Mhm. Aber jetzt sind wir aus Bayern.
Ja.
Und in Bayern gibt es ja große Autobauer.
Jo.
Beispielsweise BMW. Und jetzt gibt es da aber auch eine Familie. Mhm. Also ich mache jetzt einen kleinen geschichtlichen Exkurs, wenn das für dich in Ordnung
Hau
ist.
Raus.
Und hinter BMW steht die Familie Quandt mit DT.
Mhm.
Quandt mit DT. Und die Familie Quandt hat nicht nur BMW, sondern auch dieser Batterienhersteller Varta.
Ah, okay.
Genau. So, und bevor das Varta war, hieß das Ganze anders, AFA, glaube ich. Mhm. Und die sind auf jeden Fall sehr groß und sehr reich geworden durch den Zweiten Weltkrieg.
Mhm.
Die Familie Quandt. So, also die haben für sämtliche Kriegsmaschinerie die Batterien beigesteuert, bla bla bla. Und bevor der Quandt ins Batteriengeschäft eingestiegen ist, hat er schon am Ersten Weltkrieg verdient, und zwar, weil er Uniformen gemacht hat.
Ah, okay.
Also das
also
ist
Quant.
Schau, du schaffst es doch ein bisschen, meine Laune zu heben. Also das ist eine Familie, die hat immer, immer wieder durch den Krieg profitiert. Mhm. Und jetzt ist es aber eine Familie, und da gibt es eine Dokumentation, die ich jetzt mit dem Kommissario angeschaut habe, die heißt Das Schweigen der Quants, mhm, weil sich die sehr zurückhalten, weil die wenig in die Öffentlichkeit gehen, weil die wenig Interviews geben, sich nicht positionieren. So. Und sie äußern sich nicht, und zwar äußern sie sich auch nicht zu ihrer Familienhistorie. Mhm. Und dann hat in dieser Doku aus dem Jahre Schnee irgendwann dann doch mal einer der Quant-Erben gesprochen, und der ist relativ abgeklärt und sagt, naja, das, was da mit der Familie war, und das geht ja mich nichts an. Also ich meine, wir Deutschen, wir müssen halt mal aufhören, dass wir uns quasi immer die Bürde von damals umhängen. Also richtig eklig einfach. Mhm.
Und jetzt, wenn das, er ist ja da nicht ausgestiegen, er ist ja da immer noch, oder?
Ja, er profitiert auch davon immer noch.
Sagen,
also
das ist dann ein bisschen vermessen.
Dessen Wohlstand beruht ja auf dem Verdienen durch den Krieg. Und es kommt jetzt dazu, die haben ja nicht nur so im Krieg verdient, weil sie in die Kriegswirtschaft einfach wirklich reingewirtschaftet haben, sondern sie haben auch profitiert, insbesondere durch Zwangsarbeit.
Mhm, ja.
Also von jungen dänischen Widerstandskämpfern, die hatten auf ihrem Batteriegelände in der Nähe davon Hannover ein KZ. Das war wirklich,
okay, das
die hatten auch
krass.
So ein KZ, so ein Arbeitslager, also extrem krass.
Ja, dann ist es ja noch viel absurder, dass er so einen Kommentar loslässt.
Genau.
Das ist ja.
Und jetzt bin ich in der Situation, dass ich mir denke, könnte ich es moralisch noch vertreten, einen BMW zu fahren?
Ja, wahrscheinlich eher nicht. Aber gibt es Autos, die vertretbar sind? Wahrscheinlich schon, oder?
Ich kenne mich jetzt nicht in der Familiengeschichte von Audi aus.
Ja.
Keine Ahnung, aber das ist mir jetzt untergekommen.
Aber ich verstehe, dass du jetzt mit diesem Hintergrundwissen keine Lust hast, einen BMW zu kaufen. Geht mir ähnlich, sage ich dir ganz ehrlich.
Schon, oder?
Ja.
So, und jetzt pass auf, aber ich gehe jetzt noch weiter in die Familie Quant. Jetzt kennst du mal so ein bisschen das Wirtschaftliche. Aber die sind auch familiär, ich sag mal, bemerkenswert verbandelt.
Okay.
Und zwar die jetzigen Erben, da ist zum Beispiel die Susanne dabei. Ist die reichste Frau Deutschlands. Die hat, glaube ich, ein Vermögen von über 200 Milliarden.
What the fuck?
Ja,
abgeben,
das ist
abgeben, was
das
soll
ist
das?
Abgefahren.
Ich kann das einfach nicht.
Ja. So, und die Susanne ist die Tochter, ich hoffe, dass ich jetzt hier keine Unsauberkeiten reinbringe, könnte passieren. Die Susanne ist die Tochter von Herbert Quant.
Mhm.
Und Herbert Quant ist der Sohn von Günther Quant. Mhm. Günther Quant ist der mit dem Quant.
Mhm. Okay.
Und Günther Quant hat zwei Söhne, Harald und Herbert.
Mhm.
Und sie heißen auch nicht zufällig mit H, aber das nur am Rande.
Mhm.
So, also der liebe Günther Quant war auch ein großer Freund der NSDAP.
Mhm.
Und der Herbert Quant ist der ältere Sohn, und der Harald Quant, den hat er dann mit seiner zweiten Frau bekommen, die Magda hieß.
Mhm.
Die Magda und der Günther haben aber festgestellt, na, wir sind nicht unsere Menschen und haben sich getrennt, und die Magda hat sich neu verliebt.
Mhm.
Und zwar hat sich die gute Magda verliebt in den Herrn Goebbels.
Ach.
Der Harald ist der Stiefsohn von Goebbels.
Mhm.
Magda und Goebbels haben jetzt zusammen ihre 6 Kinder noch bekommen, die sie ja dann umgebracht haben. Harald hat bis zum Schluss darunter gelitten, dass seine Geschwister auch gestorben sind. Sehr familienverbundener Mensch. Und der zum Beispiel hat eine Tochter auch, die heißt Gabriele.
Mhm.
Gabriele. Und die Gabriele war verheiratet mit dem Herrn Langenscheid. Es ist ja schon auch immer interessant, wie sich Geld immer findet.
Ja,
aber auch diese Kurve zu Goebbels. Stell dir mal vor, und das ist jetzt die nächste Moralfrage, und das sind Dinge, die mich gerade sehr beschäftigen, und vielleicht trüben auch die meine
Kann
Stimmung.
Kann ich mir gut vorstellen, ja. Es wirkt nämlich so.
Jetzt sagen wir mal, der Herr Langenscheid kommt und lernt die Gabi kennen, die gute Gabi.
Mhm.
Und dann stellt er fest, warte mal, die gute Gabi ist ja nicht nur die Enkeltochter vom Günther Quant, der ein sehr treuer NSDAP und also das war ja wirklich Inner Circle.
Ja.
Also das war Hitler Inner Circle.
Ja.
Die Goebbels haben bei dem auf dem Anwesen geheiratet.
Krass.
Also das ist richtig Inner Circle.
Ja, das ist wirklich innen drin.
Und der ist übrigens durch die Nürnberger Prozesse durchgeschlüpft.
Ah ja.
durch verschiedene Umstände, fragen, ja, der ist einmal kurz am Starnberger See untergetaucht, dann hat er durch die Nürnberger Prozesse so durch,
sich durchgeschlüpft,
genau, und dann, warte, da gab es so einen interessanten Satz, da hat einer gesagt in dieser Doku, und wenn Hitler noch am Leben wäre, dann wäre er vermutlich auch als Mitläufer eingestuft worden. Ja, also wirklich, ja, also ganz kurios. Und ich habe mich gefragt, wenn jetzt ich der Herr Langenscheid wäre und ich lerne die Gabi kennen, könnte ich dann mit der Gabi was anfangen oder wäre das für mich total der Ober-Ick, dass ich sage, die ist halt einfach die Stiefenkelin von Goebbels.
Kommt halt drauf an, was ihre Werte sind.
Mir ist klar, die kann nichts dafür, aber wenn die ganze Familie hüllt sich ja relativ in Schweigen, die machen die Familienchroniken nicht wirklich auf, die arbeiten es nicht auf. Aber stell dir mal das vor, könntest du mit so jemanden?
Also, ich weiß nicht, ob ich das so beantworten kann, weil wenn ich jemanden kennenlerne, der in so einer familiären Verstrickung ist, aber meine Werte teilt, dann glaube ich, könnte ich schon mich für diese Person entscheiden, wenn es einen Weg gibt, dass man sich da aber halt irgendwie auch distanziert oder positioniert, auch im Hinblick auf die Familie. Aber einfach stillschweigend das einfach nur hinnehmen und ertragen, das wäre nichts für mich, nee. Und die Wahrscheinlichkeit, dass dann aus der Familie jemand herauskommt, der nicht im Ansatz die Werte seiner Familie teilt, das ist ja relativ gering. Also wirklich, das ist gering, weil das prägt dich halt auch einfach, wie du groß wirst und wie dein Leben ist und wie du und du dir die Welt halt, jeder kann sich ja die Welt auch so hinreden, wie er sie möchte. Also jeder Mann und jede Frau, jeder Mensch auf der Welt. Weißt du, wie ich meine? Wenn die Familie dir immer sagt, ja, aber das ist ja alles nicht so gewesen und da war das halt so und wir sind, aber guck, es läuft ja gut bei uns und wir sind so angesehen und wir sind ganz reich und es ist alles super und wir sind ganz wichtig und über ein paar Sachen reden wir einfach nicht so. Dann wirst du so groß, dann übernimmst du das halt.
Einerseits denke ich mir, naja, du hast ja auch ziemlich Pech, wenn du sagst, du bist in irgendeiner Linie von Goebbels.
Ja, Saupech.
Ja, Himmler, Hitler, ja, was auch immer. Ja. Also es ist ja bisher eh schon irgendwie stigmatisiert. Aber wenn dann irgendwie deine ganze Familie so, ich könnte es nicht.
Also ich würde das, hoffe, dass ich niemanden dort kennenlerne. Weil das hört sich nicht so interessant an, dort teil zu sein, offensichtlich. Weil ich finde schon, dass, schau, das ist so unbekannt, dass ich kriege hier lauter neue Informationen gerade. Das macht mich auch ein bisschen grantig und traurig, weil ich mir denke, man, es ist wurscht heutzutage, es ist alles scheiße. Es ist einfach alles scheiße, kann sich mal ein Auto kaufen.
Mmh, das war schön, aber reicht. Bis zum nächsten Mal.